ARD Sounds.
Chris ist Fußsoldat, war früher beim kolumbianischen Heer. 4 Russen habe ich getötet.
4 muertos in total, Russos.
Kämpfen und trauern auf Spanisch. Was machen hunderte Kolumbianer im Donbass? Unser Reporter war mit Ukraines Fremdenlegion unterwegs. Sein Bericht später in dieser Ausgabe.
Drohen, schießen und verhandeln. Die USA haben wohl einen neuen Vorschlag aus Teheran auf dem Tisch. Während viele Menschen im Iran immer mehr Hoffnung verlieren.
Todesstrafe nur für Palästinenser und das auf ihrem eigenen Gebiet, dem Westjordanland. Ab heute gilt der Befehl aus Israel, trotz massiver internationaler Kritik.
Bunker, Feldbetten und Notreserven. Deutschland macht Pläne für den Kriegsfall. Die Bundesregierung hat heute erklärt, was sie vorhat beim Zivil- und Katastrophenschutz.
Hallo, ich bin Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Das hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Es ist Montag, der 18. Mai, 16.30 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Und unser Blick in der heutigen Ausgabe richtet sich zuerst auf die Lage im Iran-Krieg. Es geht in die 12. Woche. Die für den Welthandel so wichtige Straße von Hormus ist weiterhin nicht frei für den Schiffsverkehr. Das merken wir immer noch an den hohen Preisen für Benzin und Diesel. Es ist also nach wie vor die große Frage, wie es weitergeht. Bei Verhandlungen ist bislang ja nicht viel rausgekommen, weil beide Seiten auf ihren Standpunkten beharren. Jetzt könnte es aber nochmal eine neue Chance geben. Hauke, fass mal bitte zusammen, was sind denn da die letzten Entwicklungen?
Ja, Donald Trump hat mal wieder, muss man ja sagen, den verbalen Dampfhammer rausgeholt. Der US-Präsident kreiert ein neues Vernichtungsszenario. Für Iran tickt die Uhr, die Iraner sollten sich besser bewegen, sonst werde nicht viel von ihnen übrig bleiben, so Trump wörtlich. Der Iran hat reagiert darauf, das Regime in Teheran hat jetzt neue Vorschläge an die USA geschickt, um in den festgefahrenen Verhandlungen weiterzukommen. Der Iran will offenbar die Gespräche über den Vermittler Pakistan fortsetzen, das hat ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran gesagt. Wie sehen die Vorzeichen aus vor möglichen Verhandlungen zwischen Iran und den USA? Dazu eine kurze Zusammenfassung von Uwe Lüb, unserem Korrespondenten in Istanbul.
Iranische Medien berichten, es gehe darum, den Krieg zu beenden. Eine pakistanische Quelle sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der überarbeitete Vorschlag Irans sei den USA schon übermittelt worden. Beide Länder würden ständig ihre Ziele ändern. Viel Zeit, um Differenzen zu überbrücken, gäbe es aber nicht. Hauptstreitpunkt ist offenbar weiterhin der Verzicht auf das iranische Atomprogramm. Das Land dürfe nicht in den Besitz von Atomwaffen kommen können, so Trump. Außerdem geht es um die Freigabe der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus.
Ja, es ist quasi Drohen und Verhandeln gleichzeitig und eine weiter sehr brüchige Waffenruhe zwischen Teheran und Washington. Gestern wurden Luftangriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate gemeldet und ein Feuer in der Nähe eines Atomkraftwerks. Dazu hat sich Bundeskanzler Merz heute geäußert mit einem Post auf X. Angriffe auf Nuklearanlagen bedrohen die gesamte Region. Der Konflikt dürfe nicht eskalieren und so Merz, es liege jetzt am Iran, mit Trump zu verhandeln und die Straße von Hormus wieder ohne Einschränkungen zu öffnen.
Ja, Washington, Berlin, Brüssel, von dort kommen ja täglich reichlich Informationen zu Krieg und Energiekrise, aber aus dem Iran weiß und hört man ja nur sehr wenig.
Ja, das ist definitiv so und das liegt vor allem auch am dort herrschenden Regime, das immer noch so brutal die Menschen unterdrückt wie auch schon vor dem Krieg. Benjamin Weber ist einer unserer Korrespondenten in Istanbul und von dort aus konnte er ja so ein bisschen reinfühlen in den Iran und er gibt uns mal ein Bild von der aktuellen Lage dort.
In der iranischen Hauptstadt Teheran herrsche aktuell eine depressive Stimmung, sagt die 40-jährige Machthaber der ARD. Aus Sicherheitsgründen haben wir ihre Stimme verfremdet.
Es fühlt sich an, als läge eine Art Schatten des Todes über der Gesellschaft. Wenn man unter Menschen ist, zum Beispiel in der Metro sitzt, im Bus, dann sieht man überall Menschen, die wie betäubt wirken.
Gründe dafür gibt es viele. Die wirtschaftliche Lage, der Krieg mit den USA und Israel. Die Waffenruhe, die brüchig ist. Und die Sorge vieler Menschen darüber, dass auch nach einem Ende des Kriegs die Islamische Republik und ihre Vertreter noch an der Macht sind. Diejenigen, die bei den Protesten im Januar mutmaßlich Zehntausende getötet haben. Das Leben in Iran, erzählt Mahtab, sei zwar immer schon von Unsicherheit geprägt gewesen.
Aber in der jetzigen Situation hat sich das massiv verschärft. abgesehen von der wirtschaftlichen Lage, ist auch der psychische Druck viel stärker geworden. Ich weiß gar nicht, welchen Ausdruck ich benutzen soll. Man bleibt permanent in der Schwebe und fragt sich, was wird passieren und was nicht.
Fast täglich meldet die iranische Justiz zurzeit neue Hinrichtungen, zum Beispiel die von Ehsan Afrashteh. Der 32-jährige Cyber-Experte wurde am vergangenen Mittwoch in den frühen Morgenstunden hingerichtet, im Khizal-Hezar-Gefängnis in der Stadt Karaj. Der Vorwurf: Spionage für Israel. Ein Video der Justiz soll sein Geständnis zeigen. Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass solche Geständnisse oft unter Folter erzwungen werden, ohne faire Gerichtsverfahren und ohne Belege. Afrashteh hatte die Vorwürfe zuvor immer zurückgewiesen.
Die iranischen Behörden nutzen die Hinrichtungen und auch die Todesstrafe, um Angst und Schrecken zu verbreiten.
Das sagt Julia Duchow von Amnesty International. Mindestens 2159 Menschen hat Iran im vergangenen Jahr hingerichtet. Zu diesem Ergebnis kommt der Todesstrafenbericht der Menschenrechtsorganisation.
Und die Zahlen haben sich verdoppelt im Iran seit 2024. Das ist wirklich eine erschreckende Zahl.
Damit ist Iran nach China das Land mit den zweitmeisten Hinrichtungen weltweit. Nach den Protesten im Januar mit mutmaßlich Zehntausenden Toten hatte die Islamische Republik vorerst, zumindest offiziell, keine Todesurteile vollstreckt, auf Druck aus den USA. Diese Zurückhaltung ist jetzt vorbei.
Es ist deutlich geworden, dass schon 28 Menschen hingerichtet wurden seit dem Angriff der USA und Israels. Und die Repression wird jetzt massiv weitergehen.
Das Regime kontrolliert die Menschen an Checkpoints. Es gibt Berichte von Verhaftungen. Das Internet ist weiter abgeschaltet. Wer der Islamischen Republik kritisch gegenübersteht, traut sich abends kaum noch auf die Straße. Denn Regimeanhänger feiern dort allabendlich laut und raumgreifend den Sieg gegen den Feind.
Ich wünsche mir ein Ende der Islamischen Republik und jemanden an der Macht, der wirklich Mitgefühl für die Menschen hat.
Die 40-jährige Mahtab macht sich dennoch Gedanken über eine andere Zukunft.
Außerdem wünsche ich mir, dass Iran funktionieren kann wie andere Länder auch. Nicht ständig eingeschränkt durch Religion, Ideologie und all die Hindernisse, die die Islamische Republik geschaffen hat.
Die Hoffnung auf einen Wandel in Iran will Mahtab trotz allem nicht aufgeben.
Und wir bleiben beim Thema Todesstrafe, schauen dafür jetzt aber auf Israel. Im Westjordanland, also einem Gebiet, das Israel seit fast 60 Jahren besetzt, dürfen Menschen künftig wieder hingerichtet werden. Seit heute gilt ein entsprechender Befehl. Hauke, wem droht denn da künftig die Todesstrafe?
Wahrscheinlich einzig und allein Palästinensern. Und das ist auch der Grund, weshalb dieses neue Gesetz weltweit so scharf kritisiert wird. Denn viele sehen darin Rassismus. Konkret sieht das Gesetz nämlich vor, dass im von Israel besetzten Westjordanland jetzt Palästinenser, die Israelis bei Terroranschlägen getötet haben, zum Tode verurteilt werden müssen. Das heißt, die Todesstrafe wird in solchen Fällen als einzig zulässiges Strafmaß vorgeschrieben, das von Militärgerichten dann gegen Palästinenser verhängt werden darf. Und in der Regel ist es auch nicht vorgesehen, dass das Gericht diese Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe umwandeln darf. Das israelische Parlament hatte das Gesetz ja Ende März verabschiedet und jetzt gilt es eben. Mehrere Organisationen hatten sich aber dagegen an das oberste Gericht in Israel gewandt und das hat den Staat aufgefordert, bis zum 24. Mai Stellung dazu zu nehmen.
Dann kommen wir jetzt zur Lage im Ukraine-Krieg. Zuletzt hatte es massive ukrainische Angriffe auf russischem Gebiet gegeben. Hauke, wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, besonders die Region Moskau wurde ja zuletzt durch das ukrainische Militär attackiert. Wir haben in den letzten Ausgaben unseres Podcasts ja auch ausführlich darüber berichtet. Heute gab es weitere ukrainische Drohnenangriffe in der südrussischen Region Bjelgorod. Sollen nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen dabei getötet und weitere verletzt worden sein. Aber wie immer in solchen Fällen, ob diese Angaben so stimmen, das lässt sich nicht genau sagen.
Russland antwortet auf die ukrainischen Angriffe aber auch selbst mit eigenen.
Genau, und in der Nacht gab es erneut massive russische Drohnen- und Raketenangriffe. Nach Angaben des ukrainischen Rettungsdienstes wurden mehr als 2 Dutzend Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Besonders viele Angriffe gab es demnach auch in Dnipro und der umgebenden Region Dnipropetrovsk im Zentrum des Landes. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, der Beschuss dort habe 6 Stunden lang gedauert. Es seien Energieanlagen und auch Wohngebäude getroffen worden. Solche Angriffe gab es auch in den Regionen Saporischschja und in Odessa im Süden des Landes.
In dem Zusammenhang kam dann ja heute auch die Meldung, dass ein chinesisches Frachtschiff getroffen wurde.
Genau, das Schiff war vor Odessa im Schwarzen Meer unterwegs, als es von einer Drohne getroffen wurde, so hat es ein Sprecher der ukrainischen Marine gesagt. Von der aus chinesischen Staatsbürgern bestehenden Crew wurde demnach aber niemand verletzt und das Schiff konnte dann auch weiterfahren. Genau überprüfen lassen sich auch diese Angaben nicht. Allerdings hat es solche Angriffe Russlands schon häufiger gegeben. Seit Beginn des Kriegs vor mehr als 4 Jahren nimmt Russland ja immer wieder für den ukrainischen Export wichtige Seewege ins Visier.
Wenn Russland wirklich für diesen Angriff auf ein chinesisches Schiff verantwortlich sein sollte, dann käme das ja absolut zur Unzeit für den Kreml.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das kann auch gut sein, dass Russlands Staatschef Putin damit morgen nochmal konfrontiert wird. Denn dann bricht er zu einem 2-tägigen Besuch nach China auf. Dort steht ein Gipfeltreffen mit Chinas Staatschef Xi an. Es ist das nächste große Politikertreffen in China, denn Xi hatte ja erst vor wenigen Tagen US-Präsident Trump empfangen. Vorab heißt es, aus dem Kreml, Putin und Xi wollen bei den Gesprächen in Peking ihre umfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit weiter stärken. Es dürfte dann neben Handelsfragen und auch der weiteren wirtschaftlichen Zusammenarbeit eben auch um den Ukraine-Krieg gehen. China ruft ja regelmäßig zu Gesprächen über ein Ende der Kämpfe auf, hat Russland aber nie für den Angriff auf die Ukraine im Februar vor gut 4 Jahren verurteilt. Und China stellt sich immer selbst stets als neutrale Partei dar.
Dann gucken wir jetzt nochmal auf das konkrete Kriegsgeschehen in der Ukraine. Dort kämpfen nicht nur Ukrainer und Russen gegeneinander. Beide Seiten rekrutieren auch Menschen aus anderen Ländern.
Ja, was schon länger bekannt ist, Russland lässt zum Beispiel Nordkoreaner für sich kämpfen. Es gibt auch Berichte über russische Rekrutierungsnetzwerke in afrikanischen Ländern. Aber auch die Ukraine wirbt Soldaten im Ausland an. Immer häufiger sind auch Südamerikaner für das ukrainische Militär im Einsatz, speziell Kolumbianer. Unser Reporter vor Ort in Kiew, Demian von Osten, der hat mit ihnen gesprochen und auch mit Angehörigen von gefallenen kolumbianischen Kämpfern.
Ein improvisierter Militärübungsplatz im Nordosten der Ukraine. Ein paar Soldaten rennen über das Gras und schießen auf in den Boden gesteckte Zielscheiben. Es ist eine Übung. Doch das Besondere hier, die Kommandos sind auf Spanisch und das mitten in der Ukraine. Chris steht hier in Kampfmontur mit Helm und einem grünen, zerfledderten Umhang, der den Anfang 30-Jährigen eins werden lässt mit der Natur. Chris ist Infanterist, Fußsoldat, war früher beim kolumbianischen Heer. Dann bewarb er sich bei der Fremdenlegion der Ukraine. Gerade kommt er von der ukrainisch-russischen Front zurück.
La experiencia general es ver la muerte de frente.
Man sieht dort den Tod vor sich, den Tod. Angriffe von Drohnen, Artillerie, Infanterie, tote Russen. Es ist hart. Und einen Menschen zu töten, der für seine Ideale kämpft, ist ebenfalls hart. 4 Russen habe ich getötet. Chris ist einer von etwa 7000 Kämpfern aus Lateinamerika bei der ukrainischen Armee. Die Ukraine wirbt gezielt ausländische Kämpfer als Fußsoldaten an, da sie zu wenige Soldaten hat. Chris sagt, er kämpfe aus Überzeugung. Das Geld spielt aber auch eine Rolle. Etwa 2600 Euro pro Monat bekommen Soldaten im Fronteinsatz. Meine Familie hat Angst, aber solange es mir gut geht, sind sie beruhigt. Doch er weiß auch, der Tod ist nah und kann jederzeit zuschlagen. 600 Soldaten aus Kolumbien sollen in der Ukraine schon gestorben sein. An einer Gedenkstätte für getötete Soldaten auf dem Maidan in Kiew fällt das auf. Hier stehen hunderte kolumbianische Flaggen. Dazu Porträts von meist sehr jungen Männern, Mitte 20 bis Anfang 30. Manche waren nur wenige Wochen an der Front, bevor sie gefallen sind. Arnedo Nieto, eine ältere Frau aus Kolumbien, blickt auf das Porträt ihres Sohnes. Mit 25 ist er gestorben. Sie erinnert sich noch an seinen letzten Anruf.
Er hat mir gesagt, bleib ruhig, er sei sicher und wir würden uns bald wiedersehen. Aber das war nicht so. Am 11. April kam die Nachricht, dass er vermisst wird.
Unpersönlich, per WhatsApp. Nur die Familie gab ihr Halt. Jetzt, ein Jahr später, ist sie mit ihrer Tochter nach Kiew gereist, um Abschied zu nehmen von ihrem Sohn. Aber auch, um für Geld zu kämpfen. Weil der Sohn offiziell als vermisst gilt und noch nicht für tot erklärt ist, kriegt sie keine Kompensationszahlungen. Ich lade alle spanischsprachigen Leute aus der ganzen Welt ein, sich unserer Truppe anzuschließen. In TikTok-Videos werben kolumbianische Kämpfer andere Lateinamerikaner an. In der ukrainischen Armee bekommen sie etwa 6-mal so viel wie der Mindestlohn in Kolumbien. Der Traum vom schnellen Geld. Wenn der Kommandant sagt, dass wir los müssen, dann gehen wir los, antwortet Chris. Und er weiß, ob er lebend zurückkommt, dafür gibt es in diesem Krieg keine Garantie.
Wir schauen auch noch mal zu uns hier nach Deutschland. Wir hier haben ja auch unsere eigene schlimme Erfahrung mit Krieg, zuletzt mit den beiden großen Weltkriegen. Und ja, die haben Generationen und Jahrzehnte deutscher Geschichte geprägt. Dennoch haben wir auch lange Zeit in Frieden und gefühlter Sicherheit gelebt, vor allem durch den Schutz der USA. Mittlerweile können wir uns da aber auch nicht mehr so sicher sein.
Nein, und da ist die große Frage, was tun, sollte zum Beispiel eben Russland wirklich mal angreifen? Und für so einen Fall rüstet Deutschland auf. Ein neuer Wehrdienst, der unter Umständen ja auch zur Pflicht werden könnte, das ist ein Baustein. Außerdem wird aber auch der Zivilschutz wieder wichtiger werden. Und dafür hat die Bundesregierung heute neue Pläne vorgestellt. Wie die konkret aussehen, das fasst unser Berlin-Korrespondent Philipp Eckstein mal zusammen.
10 Milliarden Euro sollen bis 2029 in den Zivil- und Katastrophenschutz investiert werden. Mit dem Geld sollen Gebäude modernisiert werden und zusätzliche Ausrüstung gekauft werden. Zum Beispiel mehr Fahrzeuge und mehr Feldbetten. Zudem soll mehr Personal für Krisenfälle ausgebildet werden. Leonard Kaminski, Sprecher im Bundesinnenministerium, sagte dazu am Mittag in Berlin.
Der Bevölkerungsschutz muss natürlich ausgebaut werden in Anbetracht der Situation, die wir gerade haben. Hybride Bedrohungen auch aus Russland wachsen und dementsprechend muss hier was getan werden und genau das wird jetzt angegangen.
Dabei geht es auch um eine engere Verzahnung von Bundeswehr und Zivilschutz. Die Verteidigung nach außen und innen seien zwei Seiten einer Medaille, sagte dazu Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
Wir können nicht über Verteidigungsfähigkeit reden und darin investieren und gleichzeitig den Zivilschutz nicht entsprechend befördern. Und genau darum geht es, von daher begrüße ich diesen Schritt sehr.
Pistorius kündigte an, den sogenannten Pakt für den Bevölkerungsschutz am Mittwoch nach dem Kabinettsbeschluss gemeinsam mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt vorzustellen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war heute Hauke Schelling aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.